Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Die Bundesregierung und der Bundestag haben bei ihrer Zustimmung zur gemeinsamen Bankenaufsicht und zur möglichen Abwicklung maroder Banken nicht ihre Kompetenzen überschritten. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Wir wollen das Urteil analysieren in dieser Sendung, und zwar aus Sicht des deutschen Bankenplatzes Frankfurt. Wir schauen außerdem auf die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und Peking. Damit verbinden sich große Hoffnungen auf eine Deeskalation im globalen Handelskrieg. Und wir haben auch die neuen Zahlen der Lufthansa im Programm. Bevor wir zu denen kommen, geht es aber um die des Bayer-Konzerns. Vor gut einem Jahr hat Bayer den US-Saatgutkonzern Monsanto gekauft für 63 Milliarden Dollar. Die größte Übernahme, die je ein deutsches Unternehmen im Ausland gewagt hat. Heute nun hat Bayer neue Zahlen vorgelegt. Ich begrüße dazu unseren Korrespondenten für das Land Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper. Herr Küpper, wie sind die Zahlen ausgefallen?
Tja, durchwachsen, so lässt sich das wohl am besten beschreiben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn im abgelaufenen zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz zwar sogar um mehr als ein Fünftel auf nun knapp 11,5 Milliarden Euro, aber das lag vor allem eben an dieser Übernahme von Monsanto, die nun wirksam geworden ist. Rechnet man diese Übernahme aber auch Zu- und Verkäufe heraus und berücksichtigt Währungseffekte, dann lag das Plus nur noch bei 0,9%. Der Grund dafür, dass es dieses kleine Plus gab, ein deutliches Wachstum des Pharma-Geschäfts. Ein weiterer, aber wichtiger Faktor nun, da Bayer ja durch diese Monsanto-Übernahme zum größten Saatguthersteller der Welt geworden ist, ist das Wetter, und zwar in den USA. Überschwemmungen und starke Regenfälle, vor allem im mittleren Westen dort, sowie die Trockenheit andernorts, auch bei uns in Europa, die spüren wir ja, aber auch in Kanada, haben die Nachfrage nach vielen Monsanto-Produkten einbrechen lassen, sozusagen die Bilanz verhagelt, also auch da Verluste. Dennoch, das bestätigte der Konzern heute, man will an diesem eigentlich positiven Jahresausblick festhalten, auch wenn es, Zitat, zunehmend ambitioniert sei.
Bayer sieht sich ja in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter der Tochter Monsanto immer mehr Klagen gegenüber. Gibt es denn dazu neue Zahlen?
Ja, die gab es, und die sind, wenig überraschend, auch noch einmal gestiegen. In den vergangenen 3 Monaten gingen in den USA rund 5.000 weitere Klagen ein. Insgesamt haben wir jetzt 18.400 dieser Klagen. Die US-Klageindustrie, die hat natürlich ganz genau registriert, dass Bayer in den ersten 3 Glyphosat-Verfahren Prozess Niederlagen hinnehmen musste, dass der Konzern dort zu beträchtlichen Schadenersatzzahlungen verurteilt wurde, teilweise im hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Zuletzt im Mai setzte es da eine aus Konzernsicht ganz heftige Niederlage. Gut 2 Milliarden Dollar sprachen die Geschworenen einem Rentner-Ehepaar zu als Schadenersatz. Diese Summe konnte in der zweiten Instanz mittlerweile reduziert werden auf 86 Millionen Dollar. Dennoch, es bleibt ein Schuldspruch und damit die Lage kritisch.
Können oder wie gefährlich können denn die Klagen dem Bayer-Konzern werden?
Nun, sehr gefährlich. Das zeigt ja auch der Blick auf den Aktienkurs. Der hat ja eine rasante Talfahrt hinter sich, hat sich noch nicht halbiert, wenn man ins vergangene Jahr guckt, aber die Tendenz geht in die Richtung. Und Bayer setzt bisher in dieser Glyphosat-Frage ja auf harte Kante darauf, die Urteile anzufechten und den Rechtsweg zu beschreiten. In den USA hält man es sogar für möglich, dass man an dieser Strategie festhält, also versucht, bis zum obersten US-Gerichtshof zu gehen und dann dort auf einen Befreiungsschlag hofft. Allerdings ist das natürlich sehr, sehr risikoreich. Im Poker würde man sagen, all in, und das Ganze wäre langwierig. Insofern erscheint eine Vergleichsvariante dann doch irgendwie realistischer. Allerdings dürfte die Milliarden Euro kosten, und dann wäre eben die Frage, ob Bayer überhaupt so viel Geld hat, so finanzstark ist, wie beispielsweise VW, die ja im vergangenen Jahr in den USA im Zuge von Dieselgate einen solchen Vergleich geschlossen haben.
Ja, Risiken, Poker, wie fest sitzt denn der Konzernchef da, Werner Baumann, im Sattel?
Naja, der Stuhl wackelt schon, würde ich sagen. Es gab ja diese historische Hauptversammlung Ende April. 55,5%, also mehr als die Hälfte, verweigerten ihm da die Entlastung. Das Ganze hat zwar keine rechtlichen Konsequenzen, war dennoch historisch. Und ja, wir wissen seit heute, die Lage ist nicht unbedingt besser geworden. Und es gibt eben nun auch den berühmt-berüchtigten US-Investor Paul Singer. Der ist ein Faktor geworden, hat sich mit seinem Hedgefonds Elliott bei Bayer eingekauft und ist bekannt dafür, eben Konzerne zu zerschlagen und für diese Strategie auch einiges einzusetzen. Also, da kommen schwere Zeiten auf Werner Baumann zu.
die neuen Zahlen des Agrarchemiekonzerns Bayer. Es gibt auch neue Klagen. Wir konnten darüber sprechen mit unserem Korrespondenten Moritz Küpper. Vielen Dank. Und von Bayer zu einem anderen wichtigen Unternehmenswert im DAX, der Lufthansa. Ein Zeitungsbericht über die Änderung der Konzernstruktur war wohl doch zu wolkig. Er wurde heute von der Lufthansa dementiert. Hart dagegen waren die neuen Zahlen der Airline. Jan Plate hat sie.
Was Urlauber und manchen Geschäftsreisenden freut, macht der Lufthansa zu schaffen. Der Preiskampf und Wettbewerb hält die Ticketpreise niedrig. Der Lufthansa zufolge bleibt das im europäischen Markt mindestens bis Ende des Jahres so. Vor allem in Deutschland und Österreich sei der Wettbewerb mit expandierenden Billigfluggesellschaften hart. Dazu sind die Kerosinpreise gestiegen. Das hat bei der Lufthansa im zweiten Quartal, wie erwartet, den Gewinn deutlich zurückgehen lassen. Auch wenn der Umsatz rund 4% höher ausgefallen ist als ein Jahr zuvor, ist der operative Gewinn um ein Viertel zurückgegangen auf 754 Millionen Euro. Die Billigtochter Eurowings schreibt sogar weiter rote Zahlen. Von daher hat die Lufthansa die zuletzt gesenkte Prognose für dieses Jahr bestätigt und will alles daran setzen, die Dividende an die Aktionäre stabil zu halten. Immerhin läuft es auf der Langstrecke laut Lufthansa überdurchschnittlich gut. An der Börse ist die Aktie der Lufthansa zuletzt unter Druck gewesen. Der Börsenwert liegt nur noch bei rund 7 Milliarden Euro. Damit ist nicht nur Europas größter Billigflieger Ryanair an der Börse mehr wert.
Gewinneinbruch bei Lufthansa und wir nehmen den Bericht von Jan Plate zur Lufthansa und auch die heute veröffentlichten neuen Geschäftszahlen von Bayer mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, welche Reaktionen gibt es bei Ihnen auf Bayer und auf die Lufthansa?
Ja, ich fange mal mit der Lufthansa an. Das zeichnet sich ja immer mehr ab. Für die Airlines wird es eng, egal ob es sich jetzt um große Gesellschaften wie die Lufthansa handelt oder um Billigflieger. Ryanair ist eben kurz angesprochen worden. Kein Wunder, also bei der Lufthansa, bei den Aktien sehen wir ein sattes Minus von fast 6%. Bei Bayer-Aktien ist das Minus nicht ganz so groß, minus 4%, aber auch hier viele Anleger sind in Sorge, ob der vielen Klagen und ob der damit verbundenen finanziellen Risiken. Ich denke, da werden die eigentlichen Geschäftszahlen fast zur Nebensache.
Wie entwickelte sich denn der DAX insgesamt bis heute Mittag?
Der kennt im Prinzip nur eine Richtung, die nach unten. Enttäuschende Geschäftszahlen sind das eine. Wie es um die konjunkturelle Entwicklung bestellt ist, ist das andere. Die Verbraucher sind zurückhaltender geworden, was das Geldausgeben betrifft, abzulesen im GfK-Index, der heute Morgen veröffentlicht worden ist. Ja, dann berät heute und morgen noch die Fed, also die US-Notenbank, wie es in Sachen Zinspolitik in den USA weitergehen wird. Die Gespräche in Sachen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gehen nach monatelanger Pause weiter. Sie sollen bis Mittwoch dauern, aber auch da ist noch nicht klar, wie es weitergehen wird. Der DAX jedenfalls deutlich im Minus, minus 2%. Er steht jetzt bei 12.151 Punkten.
Die zentrale Bankenaufsicht im Euroraum und der gemeinsame Fonds zur Abwicklung von maroden Geldhäusern halten der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht stand. Wir haben das eingangs gesagt und wir wollen es jetzt vertiefen mit Ihnen.
Ja, der Vorwurf war gewesen, dass Deutschland mit der Bankenunion große finanzielle Risiken eingehe, gebe zu viel Macht aus der Hand und die derart weitreichenden Kompetenzen. Dafür fehle einfach die rechtliche Grundlage, so die Vorwürfe. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management gesprochen. Sein Schwerpunkt ist unter anderem das Banken- und das Finanzmarktrecht. Zunächst wollte ich von Professor Schallast wissen, mit welcher Begründung die Richter am Bundesverfassungsgericht die Beschwerden denn abgewiesen haben. Und hier ist seine Antwort.
Die zentrale Begründung war, dass wir hier keine Kompetenzüberschreitung haben, wenn man eine strikte Auslegung der Verträge zugrunde legt. Und insoweit ist das auch, glaube ich, ganz überzeugend. Insbesondere, weil zentrale Kompetenzen eben auch bei den nationalen Aufsichtsbehörden bleiben, in Deutschland der Bundesbank und der BaFin. Auch das ein zentraler Punkt. Die Europäische Zentralbank ist eben nur für die sogenannten systemrelevanten Banken zuständig. Und das sind nur wenige, während weit über 1.000 weiterhin national beaufsichtigt werden.
Aber trotzdem, es sind die großen Banken, die entscheidenden, die wichtigen Banken, gibt es da nicht einen Interessenskonflikt?
Nein, das gibt es nicht. Wir haben ja auch bei der Bundesbank in der Vergangenheit immer doppelte Kompetenzen gehabt, sowohl im Bereich der Bankaufsicht wie auch der Währungspolitik. Warum soll es also auch nicht bei der EZB funktionieren? Ich sehe da keinen Interessenkonflikt. Es ist vielmehr notwendig als Konsequenz auf die Finanzkrise, dass gerade die Großen einer besonderen Aufsicht unterliegen, die eben nicht an den Grenzen stoppen darf. Und das haben wir in den letzten Jahren erreicht.
Ihrer Meinung nach eine richtige Entscheidung?
Ja, absolut. Das Urteil war notwendig, auch mal eine gewisse Unsicherheit Sicherheit aus dem Markt zu nehmen. Darüber hinaus ist ja eine der zentralen Ziele der Bankenunion, den Steuerzahler in Zukunft nicht mehr zur Geisel zu machen, wenn es zu einer Bankenkrise kommt. Insoweit habe ich die Klagen auch gar nicht verstanden, die ja eine Verletzung der Haushaltshoheit etwa gesehen haben. Weil hier geht es ja gerade darum, dass der Haushalt eben nicht mehr in Anspruch genommen werden soll, falls eine Bank einmal anfangen sollte zu wackeln.
Die Europäische Bankenunion gibt es seit 2014. Hat sie gute Arbeit geleistet bislang? Sind die Banken wirklich sicherer geworden?
Also sie hat sicherlich gute Arbeit geleistet, wenn man Sicherheit in den Vordergrund stellt. Der Regulierungsrahmen ist enger gezogen worden. Es gibt einen sehr guten, intensiven Dialog zwischen der EZB und den systemrelevanten Banken. Auch darüber hinaus einen sehr intensiven und auch konstruktiven Austausch mit den nationalen Aufsichtsbehörden. Man könnte manchmal fast das Gefühl bekommen, ein bisschen zu viel Regulierung. Die Banken müssen ja auch noch Geld verdienen und das fällt ihnen im Augenblick im gesamten Umfeld sehr, sehr schwer.
Hätte es denn Alternativen zu dieser Bankenunion gegeben?
Aus meiner Sicht nein. Ich habe es schon damals gefordert, als letztendlich die Finanzkrise ausgebrochen ist. Es hat eigentlich sehr lange gedauert, bis wir sie bekommen haben und sie muss jetzt auch vollendet werden. Das heißt, wir müssen halt intensiver darüber nachdenken, über die Einlagensicherung innerhalb der Bankenunion und die anderen Themen. Wir müssen den Abwicklungsfonds endlich handlungsfähig machen. Das sind noch spannende Themen, die, sage ich mal, vor der Union liegen. Aber jetzt ist sie gestärkt. Jetzt, denke ich, wird sie auch alles das, was noch auf dem Tisch liegt, entsprechend energisch anfassen.
Wenn es zu einer neuen Krise kommen sollte, sind Banken besser gerüstet?
Also die europäischen Banken sind ganz sicher besser gerüstet auf eine neue Krise. Letztendlich auch dadurch, dass sie natürlich geschrumpft sind. Aber auch, dass sie im Hinblick etwa auf notleidende Kredite, die damaligen toxischen Wertpapiere und Ähnliches, heute viel, viel besser aufgestellt sind. Ja, das kann man ganz sicher sagen. Sie sind besser gewappnet. Aber das Problem ist, die nächste Krise wird ganz andere Ursachen haben wie die Krise davor. Und insoweit ist natürlich immer ein Überraschungsmoment dabei.
Sagt Professor Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management.
Ja, Frau Werde, da haben wir noch Zeit für ein paar Einzelwerte. Positive Lichtblicke gab es. Nummer 1, RWE.
Denn der Energiekonzern hat seine Prognosen erhöht. Das kommt in diesen Tagen ja nicht allzu oft vor. Grund sind unerwartet gute Geschäfte im Energiehandel. Das alles muss man wirklich vor dem Hintergrund sehen, dass die beiden großen Energiekonzerne hier bei uns, also E.ON und RWE, dabei sind, sich neu auszurichten. RWE will vom Kohlekonzern zum größten Anbieter von erneuerbaren Energien werden. Dazu werden Geschäftsbereiche mit E.ON getauscht und RWE hat die entsprechenden Teile von der Europäischen Wettbewerbsbehörde bereits genehmigt bekommen. RWE-Papiere 0,5% im Plus.
Und noch ein Unternehmen hebt die Prognose an, Fresenius.
Der Medizinkonzern hat sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal übertroffen und die Ziele für das restliche Geschäftsjahr angehoben. Gute Nachrichten eigentlich, die Aktien anfänglich auch im Plus, doch mittlerweile geben sie fast 5% nach, was nicht zuletzt mit Tochtergesellschaften zusammenhängt.
Und dann schauen wir noch auf den Euro, auf die Anleihen und auf den heutigen Goldpreis.
Der Euro 1,1149 bei den öffentlichen Anleihen, die Umlaufrendite unverändert bei 0,42% und die Feinunze Gold, die wird mit 1.428,73 gehandelt.
Claudia Werle, vielen Dank. Und wir kommen zu einem Thema, das an der Börse in Frankfurt fast täglich in den Blick genommen wird, der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die beiden wichtigsten Volkswirtschaften haben heute nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder aufgenommen. Die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer traf heute in Shanghai ein. Die Verhandlungen sollen bis zum morgigen Mittwoch andauern. Aus China berichtet Benjamin Eisel.
Es sind die ersten offiziellen Gespräche der beiden größten Volkswirtschaften der Welt seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. US-Finanzminister Steven Mnuchin reist dafür zusammen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in die Finanzmetropole Shanghai. Dort treffen sie auf die chinesische Delegation, die von Vizepremier Liu He geleitet wird. US-Präsident Donald Trump hat sich vor einem Monat beim G20-Gipfel in Japan mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping getroffen. Dabei haben die beiden vereinbart, erstmal keine weiteren Zölle zu erheben und im Handelsstreit wieder miteinander zu sprechen. Bei den Verhandlungen heute und morgen in Shanghai erwarten Beobachter allerdings keinen Durchbruch. Donald Trump sagte, es sei ihm egal, ob es eine Einigung gebe oder nicht. Die USA würden viel Geld einnehmen durch die Sonderzölle. Trump hat außerdem gefordert, dass die Welthandelsorganisation China den Status als Entwicklungsland aberkennt. China habe dadurch unlautere Vorteile. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying wies die Forderung zurück. Wer zu welchen Bedingungen als Entwicklungsland eingestuft wird, das kann nicht von einem oder ein paar wenigen Ländern entschieden werden. Das sollte eine Mehrheit der Mitglieder der Welthandelsorganisation nach entsprechenden Verhandlungen entscheiden. Die Ansichten der Entwicklungsländer müssen dabei respektiert werden. Der Streit ist ziemlich festgefahren. Der US-Präsident ist sauer, weil China viel mehr in die USA exportiert als andersherum. Außerdem wirft er der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken und Bevorzugung von Staatsunternehmen vor. Die US-Regierung hat deswegen zusätzliche Zölle auf chinesische Produkte erhoben, die dadurch in den USA teurer geworden sind. China hat im Gegenzug die Zölle für US-Importe erhöht und zwischenzeitlich die Einfuhr von bestimmten landwirtschaftlichen Produkten aus den USA gestoppt. Bei den Gesprächen dürfte es auch um Huawei gehen. US-Präsident Donald Trump wirft dem chinesischen Telekommunikationskonzern Spionage vor. Die Geschäfte mit Huawei hat die US-Regierung deswegen eingeschränkt. Sie stuft den Konzern als Gefahr für die nationale Sicherheit ein.
Die USA und China haben heute nach monatelanger Pause ihre Handelsgespräche wieder aufgenommen, aus China berichtete Benjamin Eisel. Und China spielt auch im nächsten Bericht eine Rolle. Die meisten Länder dieser Welt sind im ersten Halbjahr von verheerenden Naturkatastrophen verschont geblieben. Die globale Bilanz von Januar bis Ende Juni: volkswirtschaftliche Gesamtschäden in Höhe von 42 Milliarden Dollar, erheblich weniger als im langjährigen Mittel. Allerdings, die Schadenssumme wird voraussichtlich noch steigen, da die schweren Überflutungen in China noch nicht berücksichtigt wurden. Gabriel Wirth berichtet.
Der Halbjahresbericht der Naturkatastrophen der Munich Re bietet Licht und Schatten. In den ersten 6 Monaten sind weltweit rund 4.200 Menschen bei tropischen Wirbelstürmen, Gewittern, Tornados und Überflutungen ums Leben gekommen. Das sind deutlich weniger als im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre und zeigt, dass viele Staaten heute besser mit Naturgefahren umgehen können. Allerdings sagte der Leiter der Abteilung für Klima- und Georisiken bei der Munich Re, Ernst Rauch:
Das Bild ist nicht durchgängig positiv. Wir hatten 2019 im ersten Halbjahr gerade in Afrika, in Mosambik, 2 sehr schwere Zyklone, tropische Wirbelstürme mit sehr hohen Opferzahlen von über 1000 Menschen und sehr, sehr hohen volkswirtschaftlichen Schäden. Und an dieser Stelle ist klar, hier sind noch mehr Maßnahmen notwendig auf öffentlicher Seite von Regierungen, aber auch die Privatwirtschaft muss hier helfen.
Bei der Munich Re wird darauf verwiesen, dass gerade bei Katastrophen in ärmeren Ländern die Menschen kaum gegen Schäden versichert sind und solche Länder oft Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Europa litt im ersten Halbjahr erneut unter Hitze und Hagel. Noch sei es zwar für eine genaue Prognose zu früh, aber die Trockenheit lasse in Teilen der Landwirtschaft Ernteeinbußen erwarten. Bei dem weltgrößten Rückversicherer spricht man sich für eine Bepreisung von CO2 aus. Ob über eine Steuer oder über Emissionshandel, müsse die Politik entscheiden.
Die Bilanz der Naturkatastrophen, Gabriel Wirth berichtete. Trotz der US-Sanktionen hat der chinesische Huawei-Konzern im ersten Halbjahr mehr Umsatz erwirtschaftet. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Eigenen Angaben zufolge verbuchte Huawei im ersten Halbjahr einen Umsatz von umgerechnet rund 52 Milliarden Euro, ein Plus von gut 23% zum Vorjahreszeitraum. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem von einer stärkeren Handynachfrage auf dem Heimatmarkt. Die Huawei-Führung sagte bei der Vorstellung der Zahlen aber auch, dass der Konflikt mit den USA das Wachstum gebremst habe. Die USA werfen dem Konzern Spionage vor und haben Huawei den Zugang zum amerikanischen Markt weitgehend versperrt. Außerdem drohen sie damit, dass Huawei das Android-Betriebssystem nicht mehr nutzen darf. Das erschwert dem chinesischen Handyhersteller auch Verkäufe in Europa. Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist nach Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zuletzt deutlich gestiegen. Als wohnungslos gelten Menschen, die auf der Straße leben, in Notunterkünften oder Heimen untergebracht sind oder bei Verwandten unterkommen. Die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Verena Rosenke sprach von einer Steigerung um 15-20% von 2016 auf 2017. Demnach waren im Laufe des Jahres 2017 rund 650.000 Menschen ohne Wohnung. Hauptgründe sind laut Rosenke der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sowie Armut.
Es fehlt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für die steigende Zahl von Menschen im Niedrigeinkommensbereich und für die Menschen, die Transferleistungen, also zum Beispiel ALG II, beziehen. Die Armutsrisikoquote ist bei Mieterinnen und Mietern deutlich gestiegen und betrug im Jahr 2015 knapp 29%. Insbesondere betroffen sind junge Erwachsene bis 35 Jahren.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert daher mehr Sozialwohnungen von der Regierung. Laut der monatlich erstellten Konsumklimastudie des Marktforschungsinstituts GfK ist die Kauflaune der Verbraucher im Juli zum dritten Mal in Folge zurückgegangen. Grund dafür sind die schwächere Konjunktur, die globalen Handelsstreitigkeiten sowie der drohende Brexit. Während die Befragten ihre Einkommenserwartungen etwas besser einschätzen als im Vormonat, zeigten sie sich beim Blick auf die Konjunktur und ihre Anschaffungsneigung pessimistischer. Für den August prognostizieren die Marktforscher einen weiteren Rückgang des Konsumklimas um 0,1 Punkt auf 9,7 Zähler. Wirtschaft und private Haushalte sind in den ersten 6 Monaten dieses Jahres mit weniger Energie ausgekommen. Wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen mitteilte, reduzierte sich der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7%. Viel Wind und Sonne sorgten für mehr Strom aus erneuerbaren Quellen, erneuerbare Energien legten um 4% zu und kamen damit auf einen Anteil von 15,2% im deutschen Energiemix. Insgesamt ist die deutsche Energieversorgung zu rund 78% von den fossilen Energieträgern Öl, Gas und Kohle abhängig.
Die Wirtschaftsnachrichten von und mit Katja Scherer. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Im Mittelpunkt steht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Datenschutz. Danach sind Firmen, die auf ihrer Internetseite den Like-Button von Facebook einbinden, verantwortlich für die Erhebung und Übermittlung der Daten und müssen vorher die Einwilligung der Nutzer einholen.
Eine vernünftige Entscheidung, finden die Westfälischen Nachrichten aus Münster. So erfahren viele Verbraucher vermutlich erstmals, an welcher Stelle sie welche Spuren hinterlassen und haben dann die freie Entscheidung, ob sie ihre Daten preisgeben wollen oder nicht. Erst mit dieser Information ist der Like-Button von Facebook für sie kein trojanisches Pferd mehr. Der Wiesbadener Kurier schlägt statt einer Einwilligung das Blockieren des generellen Datenzugriffs vor. Das ist schon jetzt technisch kein Problem. Über eine Erweiterung des Internetbrowsers kann das Tracking weitgehend unterbunden werden. Möglich sind auch Platzhalter für den Gefällt-mir-Button, die einen Datenzugriff erst ermöglichen, wenn der Button tatsächlich angeklickt wird. Diese Lösungen sind wirkungsvoller als schnell geklickte Einwilligungen, die doch niemand gelesen hat. Nach Einschätzung der Süddeutschen Zeitung bringt die Entscheidung zwar etwas Licht in das Gestrüpp aus Facebooks Empfehlbuttons, Googles Analysewerkzeugen und der Software unzähliger Werbeklitschen, die Nutzer aushorchen. Doch sie hat einen Preis. Auslegung und technische Umsetzung der Entscheidung dürfen das Web nicht durch Abmahnrisiken für kleine Seiten lahmlegen oder mit Warnschildern überfrachten, die keiner versteht. Sonst wird aus dem überwachten Netz nur ein kaputtes Netz. Zum Schluss noch kurz zu Siemens, wo sich der Börsenzeitung zufolge das Personalkarussell in dieser Woche mit hoher Geschwindigkeit dreht. Gestern musste bei der Medizintechnik-Tochter der Vorstand für Labordiagnostik seinem Abschied zustimmen und am Mittwoch wird Siemens wohl die Trennung von seiner Personalvorständin auch offiziell annoncieren. Dies sind bedeutsame Weichenstellungen, keine Frage. Viel wichtiger für die Konzernstrategie ist jedoch, ob der Aufsichtsrat den Vertrag von Vorstandschef Käser über das Jahr 2021 hinaus verlängert. Er sollte es tun, und zwar schnell. Voraussetzung ist, dass Käser nochmals in den Ring steigen will. Ein 62-Jähriger muss sich das gut überlegen. Nur Käser kann kein Interesse daran haben, ein Flickwerk zu hinterlassen. In diesem Zustand aber befindet sich aktuell das Konglomerat.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon.